Ja, ihr Lieben, die Fingerabdrücke, die Spuren, die wir als Menschen hinterlassen im Leben voneinander durch unsere Taten oder die Spuren, die wir in Herzen von Menschen hinterlassen. Und ich möchte heutige Predigt mit einer Geschichte beginnen, die von einem Mann erzählt, bei dem seine Eltern oder sein Vater ganz tiefe Spuren hinterlassen hat. Dieser Mann ist eine wahre Geschichte, eine wahre Begebenheit. Dieser Mann hieß Chris und er verschwand 1990, ohne seinen Eltern Lebewohl zu sagen. Er war 22 Jahre alt und hat gerade sein Studium abgeschlossen und er hatte alle Chancen auf gute Karriere, auf Wohlstand, auf guten Verdienst. Er hat sein angespartes Geld, das waren 24.000 Dollar, an eine Hilfsorganisation gespendet. Er hat sich in sein altes Auto hineingesetzt und einfach weggefahren. Er ist weggefahren, weil er nicht mehr an der leistungsorientierten Gesellschaft teilnehmen wollte. Er wollte sich selbst finden. Er wollte jetzt nicht eine Karriere machen. Das war ihm alles zu viel. Das war für ihn wie eine Zwangsjagd. Er wollte einfach weg, seine Identität zu suchen, sein Glück zu suchen. Er fuhr in den Südwesten Amerikas. Und dann ging er per Anhalter weiter, nachdem er sein Auto bei einer plötzlichen Überschwemmung verloren hat. Irgendwann kam es so weit, dass er mit einem Kanu paddeln musste und er ist irgendwann in Kanada gelandet. Und von dort aus hat er Richtung Norden genommen und ist irgendwann in Alaska gelandet. Und dort, ganz weit weg von Zivilisation, hat er einen alten Linienbus gefunden, der noch vor einem Vorjahrhundert dort gelassen wurde, der oft den Jägern als ein Biwak diente und er hat dort sein Leben eingerichtet. Und dieser Chris war Sohn von einem Vater und der Vater war ein brillanter NASA-Gelehrter. Er war ein angesehener Mann. Er hatte gute Stellung, er hatte guten Verdienst. Und der Wald, der Vater von Chris, hat seine Mutter Billy geheiratet als zweite Frau. Er hatte vorher schon eine Ehe. Und es war eine gute Ehe. Er war ein guter Vater, er hat viel Zeit mit seinem Sohn verbracht. Und irgendwann, aber es gab einen Schatten über diese Familie, über den Chris. Irgendwann, während seiner Studienzeit, erfährt Chris ganz zufällig, dass sein Vater immer noch zu seiner ersten Frau geht. Das heißt, er hat eine Zeit lang von zwei Tafeln gespeist. Und diese Erfahrung, diese Erkenntnis oder diese Information, die der Chris dann bekommen hat, war für ihn als Verrat seines Vaters. Und er kämpfte als Junge, als Teenager und dann auch als Jugendlicher immer mit dieser Lüge. Er lebte in dieser Lüge und ihm war bewusst, die ganze Zeit, wo sein Vater als ein guter, fürsorglicher Ehemann sich gibt, geht er immer noch zu seiner ersten Frau. Und diese Lüge trieb ihn so weit, dass er sagte, ich pack das nicht, ich muss nach mich suchen, ich kann mit dieser Lüge nicht mehr leben. Er ist von zu Hause abgehauen und irgendwann, in April 1992, lebte er, wie gesagt, dort in Alaska und er war dort etwa ein halbes Jahr. Und dann gingen seine Vorräte weg, er musste wilde Tiere fangen und so weiter. Und er dachte, okay, jetzt reicht, jetzt möchte ich zurück in die Zivilisation. Aber das Problem war, dass der Fluss, der sich nicht weit von ihm befand, durch Schmelzen von Wassern hat zugenommen, war sehr breit und er konnte nicht diesen Fluss überqueren. Das heißt, er musste dort bleiben und das ging ihm von Tag zu Tag schlechter. Und irgendwann fanden sechs Jäger eine Notiz an diesem Bus, den Chris hinterlassen hat. Er hat gesagt, er hat beschrieben, wie schlecht es ihm geht und er bittet die Menschen, wenn sie dort ankommen, weil er auf der Suche nach Essen war, dass sie dort bleiben, auf ihn warten und ihn mitnehmen. Das war eine Woche vorher oder eine Woche später, nachdem er diesen Brief geschrieben hat. Er war dann tot aufgefunden in diesem Linienbus. Eine tragische Geschichte. Ein junger Mann, der mit Leben nicht klarkommt, weil es tiefen Spuren in seinem Leben gab und der nicht damit irgendwie fertig werden konnte. Er wollte sich selber finden, er wollte seine Identität finden, wer er ist, was er im Leben möchte. Und das treibte ihn so weit, dass er weggeht und leider so tragisch stirbt. Das Leben von uns Menschen beginnt im glücklichsten Fall, im besten Fall, im Elternhaus. Und alle, und unsere Eltern, Vater, Mutter, auch unsere Geschwister, unsere Großeltern hinterlassen Spuren in meinem Leben, auch in deinem Leben. Die prägen uns, die formen uns, die vermitteln uns, wie wir die Welt sehen, wie wir Gott sehen, ob wir glauben oder nicht glauben, wie wir unsere Nächsten sehen, das prägt uns enorm stark. Und ich möchte heute mit euch über eine Person nachdenken, die auch eine Prägung bekommen hat, die nicht so positiv war. Und wir finden oft in der Bibel Geschichten, wie vor allem Väter, im alten Israel Väter ganz stark die Situation oder das Schicksal der Kinder geprägt hat. Wenn wir zum Beispiel an Josef denken, der von seinem Vater verwöhnt war, ja, und auch schwierigen Weg hatte, um dann wieder sozusagen zu einer Persönlichkeit zu werden. Auch viele andere Beispiele. Und heute möchte ich mit euch über David nachdenken. Der David ist ein Wort, ein Name für Juden im Neuen Testament, aber auch für uns heute. Der König David, der große König, von dessen Haus der Messias kommen soll. Aber wie begann das Leben von David? Die erste Erwähnung vom König David in der Bibel, wie beginnt das? Und ich lade euch ein, mit mir diese Geschichte zusammen zu lesen. Und die steht im 1. Samuel, Kapitel 16. 1. Buch Samuel, Kapitel 16. Und ich werde mit euch immer abschnittsweise die Verse lesen. Und ich möchte erstmal die Verse 1 bis 3 lesen. 1. Samuel, Kapitel 16, Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. Samuel aber sprach: Wie soll ich hingehen? Saul wird zerfahren und mich erwürgen. Der Herr sprach: Nimm ein Kalb von den Rindern zu dir und sprich: Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und sollst Isai zum Opfer laden, da will ich dir weisen, was du tun sollst, dass du mir salbest, welchen ich dir sagen werde. Der Samuel, Prophet Samuel, bekommt einen Auftrag von Gott. Er sagt ihm: Der König Saul ist von mir verworfen und du musst jetzt neuen König salben. Ich kann mir die Angst von Samuel sehr gut verstehen. Ja? Wenn der König Saul erfährt, was er für einen Auftrag hat, dann war es eine sehr gefährliche Aktion. Wenn man sich vorstellt, dass die Situation damals, also die geistliche Situation damals sehr schlimm war im Land. Das heißt, dass jeder das tat, wonach er Lust hat. Also jeder, was er für richtig gehalten hat, das hat er auch getan. Also es gab keine Moral im Land. Und vor allem waren sie noch, die Israeliten waren von den Philistern bedrängt. Und als Kriegsleute waren sie nicht so sehr gut ausgerüstet. Ja, die Philister, weiß man von der Geschichte, dass die Philister gute Kämpfer waren. Aber die Israeliten überhaupt nicht. Nur zur Zeit David und Salomo hat es zugenommen. Dann hatten sie auch Schwerter aus Eisen und so weiter. Aber zu der Zeit war es ganz schwierig. Deswegen waren sie bedrängt. Und wir erfahren im nächsten Kapitel, dass sie Angst hatten von Philistern und ihnen gar nicht so entgegenhalten könnten. Und in dieser Situation sagt Gott zum Propheten Samuel: Geh hin, zum Priester Samuel, geh hin und salbe einen neuen König. Und ich meine, wer will schon in dieser Situation König werden? Noch eine andere Frage. Auf jeden Fall gehorcht der Samuel dem Gott und nimmt eine Kuh und stellt sich vor das Bild, er geht mit dieser Kuh wahrscheinlich von Jerusalem nach Bethlehem, in diesem Bergdorf. Damals war es noch ein winziges Dorf, ganz kleines Dorf, ganz unbekannt. Und er sagt, dort ist der nächste König. Nicht in Jerusalem, in Palasten irgendwo, sondern in diesem kleinen Dorf bei einem Mann namens Isai, der überhaupt nicht bekannt ist. Und der Samuel nimmt diese Kuh und geht in dieses Dorf. Und wahrscheinlich haben die Menschen schon erfahren, dass der Priester, nicht Priester, war Priester, ich bin jetzt begrifflich durcheinander gekommen. Priester und Prophet, Dankeschön. Ich kann dann beide Begriffe verwenden. Dass er mit dieser Kuh in dieses Dorf geht und Menschen haben es gesehen, da muss was Wichtiges sein, wenn dieser Prophet in dieses Dorf kommt und die Ältesten. Wir lesen weiter. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hat und kam gen Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen: Ist es Friede, dass du kommst? Aber die wissen, da muss was geschehen, da muss was passiert sein, dass der Prophet jetzt mit einer Kuh zu uns kommt, wahrscheinlich will er opfern. Und wir lesen weiter. Und er sprach: Ja, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. heiliget euch und kommet mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Da sie nun hereinkamen, sah er den Eliab an und gedachte, der sei vor dem Herrn sein Gesalbter. Das heißt, dass der Prophet nicht nur im Haus von Isai alleine war, mit dem Vater, mit den Söhnen, sondern auch die Ältesten aus dem Dorf kamen zusammen. Ja, das war eine, kann man so sagen, öffentliche Veranstaltung, aber für wichtige Menschen in diesem Dorf. Die kamen alle zusammen und die sind dort in diesem Haus. Als der Samuel in das Haus reingeht, sieht er den ältesten Sohn. Und wahrscheinlich war er durch seine Kleider gekennzeichnet, dass er der Älteste ist. Ja? Und dem waren gewisse Privilegien zugeteilt. Und wahrscheinlich war er der Stärkste unter seinen Brüdern. Wahrscheinlich war er der Angesehenste auch in dem Dorf. Und der Samuel, wie es so üblich war, der älteste Sohn ist der Folger und so weiter. Das ist der Gesalbte Gottes. Und er schaut ihn an und Gott sagt ihm, das ist er nicht. Wir lesen weiter. Aber der Herr sprach zu Samuel, siehe, nicht an seine Gestalt, sieh nicht an seine Gestalt noch seine große Person. Ich habe ihn verworfen, denn es geht nicht, wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Sama. Er aber sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat dir keinen erwählt. Und ich stelle mir vor, wie überfragt der Prophet war. Wahrscheinlich hat er in seinem Bart gekratzt und meinte, habe ich jetzt den Willen Gottes missverstanden? Warum bin ich hier? Alle Söhne sind im Hause und keiner von ihnen ist der Auserwählte von Gott. Was ist hier bloß? Alle Söhne waren vorübergegangen. Und dann fragt Samuel im Vers 11, sind das die Knaben wirklich alle? Sind das alle Söhne, die hier anwesend sind? Er aber sprach, es ist noch übrig der Jüngste und siehe, er hütet die Schafe. Und das ist die erste Erwählung vom David, erstmal ohne Namen. Er ist der Jüngste und er hütet die Schafe. Und wisst ihr, was für ein Wort hier in der hebräischen Sprache steht für den Jüngsten? Es gibt wenige Übersetzungen, die hier das Wort der Kleinste verwenden. Und eigentlich steht da das Wort Hakaton, was im Grunde genommen heißt nicht nur der Jüngste oder nicht nur der Kleinste von der Gestalt her, sondern auch der Unwichtigste. Ein Hobbit, ja, der überhaupt keine Bedeutung hat, deswegen ist er auch nicht hier. Manche Ausleger denken, dass der David, weil er Schafe gehütet hat, weit weg war. Aber der Prophet sagt dann, wir setzen uns nicht an den Tisch, bis er da ist. Und dann wird er schnell geholt. Der David ist dann auf einmal da. Der Hagaton, der Unwichtige, der unbedeutende David, der nicht einmal hier mit dem Namen erwählt wird. Und der Herr sprach, Vers 12, auf, salbe ihn, denn der ist es. Und diese Geschichte hat eine Tragik in sich. Der Vater, Isai, erniedrigt seinen Sohn in Anwesenheit seiner erwachsenen Söhne, in Anwesenheit des Propheten, auch in Anwesenheit der Ältesten des Dorfes. Er sagt, dieser Mann ist unwichtig. Er lässt ihn nicht einmal kommen zu diesem Wichtigen. Und vielleicht war das die Sternstunde dieses Dorfes, weil der Prophet mit einer wichtigen Mission kommt. Und jeder Junge sollte das erfahren und natürlich da sein, wenn es in seinem Haus geschieht. Der David war aber nicht da, der Schafenhüter. Isai übersieht seinen Sohn. Er lässt ihn weg, er lädt ihn gar nicht dazu ein. Und das ist die Wunde, die David dort angetan wird in diesem Moment, das sehr unwichtig ist, der unbedeutende David. Man kann es vielleicht heute so vergleichen, wenn, stellt euch vor, es wird in einer wichtigen Universität, nehmen wir mal Oxford, ein neuer Dekan gesucht, ja, für eine Abteilung. Und es gibt eine bekannte Familie dort im Ort, eine bekannte Familie, von dem man weiß, das sind alle intellektuellen Menschen. Die sind schon Doktoren und Professoren, haben alle studiert. Und einer von ihnen wird wahrscheinlich diesen Posten bekommen. Und dann kommt die Erwählungskommission und kommt in dieses Haus und sie werden jetzt beraten, wer denn der nächste Dekan in dieser wichtigen Universität ist. Und die beraten miteinander. Da gibt es aber noch einen, der erst in der Schule ist, in der Hauptschule. Und er hat überhaupt keine guten Aussichten auf einen guten Beruf, dass er überhaupt studieren kann. Und alle fallen durch. Und dieser Mann wird erwählt. Der Hauptschüler, der ist überhaupt nicht anwesend. Der Unwichtige. So beginnt das Leben, das öffentliche Leben vom zukünftigen König David an. Und viele Ausleger, viele Theologen beschreiben diese Situation als eine innere Wunde, ein innerer Riss, den David hier erfährt, eine tiefe Wunde. Und diese tiefe Wunde tragen wir als Menschen oft mit uns herum, weil uns auch vielleicht etwas Böses, Ungerechtes als Kinder angetan wurde. Und wir verstehen uns auch so, und das ist der Knackpunkt hier, dass unsere Identität daraus entsteht, wie mich die anderen sehen, wie ich als Kind in meiner Umgebung gesehen werde. Wie darf ich diese Welt sehen? Wie darf ich glauben? Wie darf ich handeln? Wir identifizieren uns oft durch die Wahrnehmung der anderen Menschen. Aber nicht so bei Gott. Und wir kommen auch gleich dazu. Ich möchte euch zwei kurze Briefe von Menschen vorlesen, die uns eine Beschreibung ihrer Einfluss ihrer Väter wiedergeben. Das heißt, in einem Brief: Mein Vater fand Dinge immer wichtiger als mich. Zumindest gab er mir immer das Gefühl. Einmal saß ich wackelnd auf meinem Stuhl und fiel um. Das Erste, was mein Vater kontrollierte, war, ob keine Marken in den Boden geschlagen waren. Dann fragte er mich, wie es mir ging. Könnte ein guter Vater sein. Könnte seine Familie finanziell gut ernähren. War vielleicht der Vorbildliche. Vielleicht war er sogar in der Gemeinde, Gemeindeleiter. Aber für seinen Sohn hat er sich nicht gekümmert. Zumindest hat er immer das Gefühl gegeben. Ein anderer Brief. Mein Vater arbeitete immer. 6 Tage der Woche, morgens, mittags, abends. Wenn er nicht arbeitete, spielte er Fußball. Sonntag war sein einziger freier Nachmittag. Dann lag er schlafend auf dem Sofa. Er liebte Fußball. Ich kann mich allerdings nicht erinnern, dass er sich je eins meiner Spiele angeschaut hat. Es ist traurig, wenn man solche Geschichten hört. Man weiß, dass sie Spuren im Leben von Menschen hinterlassen. Und ich hoffe sehr, dass sie diese Spuren nicht mehr hat oder vielleicht auch nicht hattet. Aber wenn ihr diese Spuren hat, dann ist es eine tiefe Wunde oft. Und solchen Menschen, diesen David, wählt Gott aus. Und das ist für uns ein Zeichen, das ist für uns ein Beispiel. Egal wie meine Vergangenheit ist. Es nützt nichts, wenn ich meine Vergangenheit kritisiere, wenn ich meinen Vater, meine Mutter, meine Großeltern, meine Geschwister kritisiere. Es nützt nichts. Was nützt, mich durch die Augen Gottes zu sehen? Und Gott hat ihn von allen diesen wichtigen Männern, 3 Brüder vor allem, erfahren wir im nächsten Kapitel von David, die drei Ältesten, waren Krieger, die waren in dem Feldzug gegen die Philister. Ja? Und als David sie besucht, sagen sie: David, was machst du hier überhaupt? Geh zurück, auf wen hast du deine Schafe gelassen? David hat die Schafe bei dem Hüter gelassen. Die sagen: Geh zurück zu deinen Schafen. Und da zeigt es uns wieder, wie herabwürdigend sie auf ihn schauten, herniederschauten und ihn damit auch niederdrückten. Aber Gott, der David, hat es gelernt, auch als Kind, sich durch die Gottesaugen zu sehen. Und das ist unsere Identität. Wenn ich es lerne, egal wie meine Vergangenheit ist, egal was Ungerechtes mir angetan wurde, dass ich mich durch Gottesaugen sehe, so als ein Auserwählter, als ein Angenommener und als ein Geliebter. Und die Zeichen an Jesu Händen ist ein Beweis für uns, dass wir uns auch so annehmen können, als Kinder Gottes, als die Erben Gottes, als diejenigen, die es wert sind, nicht wie der Vater von David sagt, der Hakaton, der Unwichtige, Unbedeutende, der Hobbit, sondern als die Wichtigen, als die wichtigsten Personen in diesem Universum. Und das ist mein Wunsch für jeden von euch, dass wir uns so sehen. Und ich möchte hier auch ganz bewusst die Brücke schlagen zu dem, was wir hier erleben werden, die Kindersegnung. Das ist auch ein Zeichen, dass ihr euer Kind zu Gott bringen wollt und ihn von Gott segnen lassen wollt. Das ist auch ein Zeichen, dass ihr schon am Anfang des Lebens eurer Sophia Maria ein wichtiges Zeichen legen wollt, dass Gott dieses Kind segnet, dass Gott dieses Kind auserwählt hat, um sein Kind zu sein. Ihr macht das, habt das ganz richtig gemacht. Und das ist wichtig für uns, ihr Lieben, zu lernen, mich aus der Perspektive Gottes, mit Gottes Augen zu sehen, als ein Auserwählter. Egal wie mich meine Umgebung geprägt hat, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, wie Gott dich sieht. Und dich sieht er als eine einzigartige, als eine besondere Persönlichkeit, die in seinen Augen viel Wert hat. Amen.